Ja, fertig.
Heide.
Ja.
Also die Musik ist jetzt nicht von mir. Ihr seid immer noch im Lokalmagazin auf der Wüstenwelle auf der 96,6 und das ist jetzt die Gästestunde und mir gegenüber sitzt die Heidemarie Köhler.
Hallo.
Aber eigentlich ist es ja dein Schreibpseudonym.
Ja, ich bin mit einem Engländer verheiratet und heiße eigentlich Heidemarie Worthington. Aber so als Autorenname finde ich dann passt besser zusammen. Mein Mädchenname Heidemarie Köhler. Also schreibe ich unter dem Namen. Und den habe ich auch im Theater früher verwendet, als ich Schauspielerin war.
Du warst Schauspielerin?
Ja.
Das hast du mir noch gar nicht erzählt.
Also das kommt in meiner ganz kurzen Lebensgeschichte. Als Kind schon habe ich oft mehr in der fiktiven Welt gelebt als so in der Wirklichkeit. Und Geschichten habe ich über alles geliebt. Sie zu hören, als ich lesen konnte, dann auch zu lesen und verstärkt dann auch, sie selber mir auszudenken, zu erzählen und zu schreiben. Ich habe sogar, wir hatten eine wundervolle Methode zum Schreiben lernen in der Schule erstmal, das war die sogenannte Spurschrift. Das ist sehr viel einfacher als normale Schreibschrift und da haben wir für jeden Buchstaben einen Strich oder irgend sowas gehabt. Im Grunde ein bisschen wie Steno, aber noch sehr viel einfacher eigentlich. Und so konnten wir im ersten Schulhalbjahr schon Geschichten schreiben. Und das habe ich dann auch gemacht, nicht nur in der Schule, sondern auch für meine Oma zum Geburtstag zum Beispiel. Ich weiß noch, die erste Geschichte, die ich ihr geschrieben habe, der rote Punkt. Und das habe ich ihr in so ein Heft geschrieben. Mein Vater hat es dann schön abgeschrieben in Schreibschrift, damit man das auch lesen konnte. Ja, und ich habe mir damals vorgenommen, als Erwachsene, wenn ich mal groß bin, nicht als Erwachsene, so sagt man ja nicht, wenn ich mal groß bin, dann will ich Kinderbücher schreiben. Das habe ich dann aber erst nicht gemacht, sondern dann habe ich mir, als ich groß wurde, einen anderen Kindheitstraum erfüllt. Ich bin zur Bühne gegangen und war am LTT auch als Schauspielerin und dann an anderen kleinen Theatern, immer an kleinen Theatern. Und dann hat mir das manchmal nicht mehr so gut gefallen, immer diese fremden Schicksale zu erfüllen. Oft fand ich das wunderbar, aber manchmal, wenn man so im Ensemble ist und spielen muss, was einem da so vorgegeben wird, dann ist es auch schwierig. Ich bin vielleicht nicht die Schauspielerin, sondern ich erfinde lieber selber, was ich verkörpern will. Und dann fing ich eben auch an, wieder Texte zu schreiben und ganz besonders, als ich dann spät geheiratet habe und ein Wunschkind bekommen habe, einen Sohn, als der dann in den Kindergarten ging, da hatte ich viel Zeit wieder, mir so meine eigenen Gedanken zu machen und habe dann angefangen, die Geschichten, die ich meinem Sohn erzählt habe und seinen Freunden auch aufzuschreiben. Ich habe mir Handpuppen gebaut und ein Kostüm geschneidert und bin dann im Kindergarten und in der Grundschule auch aufgetreten mit meinen Texten und Programmen. Und dann wurde aber mein Sohn älter und meine Texte wurden auch erwachsener. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, würde ich gern aber das Lied von Loudon Wainwright spielen, 5 Years Old.
Kinds of ice cream, guess you'll be a mess.
Five years old. Ich wollte dich eigentlich schon gleich fragen, Heide, als du erzählt hast, dass du lieber in der fiktiven Welt gelebt hast, als in der realen, wie denn die Kindheit war.
Ups. Ja, Kindheit ist eben nicht immer einfach. Und mein Elternhaus war ja recht streng und es sollte alles immer so sein, wie es eben zu sein hat, wie es auch für die Nachbarn, für die Kollegen und so zu sein hat. Und ich fühlte mich schon, mein Mann Engländer eben, wie ein Round Peg in a Square Hole, würde ich sagen, also falsch. Ich habe immer nicht die Erwartungen erfüllt, weil ich was anderes wollte. Meine Eltern waren beide Naturwissenschaftler, meine Mutter Chemikerin, mein Vater Ingenieur. Und ich habe mich dafür so gar nicht interessiert. Ich habe mich mehr für Sprachen interessiert und für Geschichtensprache eben auch. Und damit bin ich zu Hause ziemlich alleine gewesen, habe aber eine kleine Schwester gehabt. Und das war wichtig.
Und der hast du dann die Geschichten erzählt?
Sehr viel, ja. Und meine kleine Schwester hörte eben zu.
Dann hattest du wenigstens ein Publikum.
Das hatte ich. Also sie war zwiespältig für mich. Ich habe sie geliebt und ich fand es auch schwierig, weil die Kleine natürlich immer niedlicher war und so. Aber ich glaube, dass sie auch für mich sehr, sehr positiv war und eben mein Publikum. Und die hat auch immer gerne zugehört und gefragt und wollte immer wieder Geschichten hören. Das hat mich schon beflügelt.
Ich glaube, das ist der Punkt, auf den man immer wieder stößt, weil du gesagt hast, du hast dich gefühlt wie a round peg in a square hole, dieses sich nicht passend fühlen.
Ja.
Ich mag gern Fantasy und ich mag auch gern Fantasy-Filme und ich habe auch diese Mutantenfilme immer gemocht. Und ich hatte das Gefühl, dass da so, dass dieses, ich fühle mich irgendwie unpassend sehr gut rauskommt, weil diese fantastischen Bilder oft etwas fassen, was ein Gefühl ist, das viele haben, das aber nicht richtig artikuliert werden kann. Und ich glaube, es gibt sehr viele Gefühle, die so unter der Oberfläche sind. Und unsere Welt war lange so und ist wahrscheinlich auch noch so, dass man versucht, eine schöne, glatte Oberfläche zu haben und das, was nicht passt, das wird wegpoliert.
Genau.
Ja. Und Kinder spüren das, weil Kinder sehr stark, sie brauchen Anerkennung, sie brauchen das Gefühl, richtig zu sein.
Ja.
Und wenn sie dann immer an einer Latte gemessen werden, die nicht auf sie passt, oder überhaupt an einer Latte gemessen werden und nicht als sie selbst genommen werden, dann hinterlässt es Spuren.
Ja, Spuren ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe hier tatsächlich einen Text aus dem Schreiben im Café. Ich mache ja jetzt heute als längst Erwachsene einige so Schreibaktivitäten, darunter eben das Schreiben im Café, wo ich mich einmal im Monat mit anderen Schreibinteressierten treffe im Café. Dann geben wir ein Stichwort und das eine Stichwort war Spuren. Soll ich den jetzt mal lesen?
Ja.
Gut. Eine Textprobe. Geh nicht, Spuren heißt der Text eben, das war das Stichwort. Geh nicht, sagte er und versuchte sie festzuhalten. Doch sie stand schon. Sein Griff in die Luft, ins Leere. Sie über ihm, groß. Ihr Blick, ein Blick von oben, von weit her. Nicht wütend der Blick, kein Gefühl, keine Liebe, keine Neugier oder Freude darin. Nichts. Sie stand und sah auf ihn herunter. Groß schien sie ihm. Er hatte nicht die Kraft, sich aufzurichten. Verloren jetzt ihr Körper, nachdem er gegriffen, an dem er sich vergriffen hatte. Und ihr Gesicht, Spuren hatte er hinterlassen. Die dicke Lippe, ein Blutfädchen rann ihr aufs Kinn. Die Bluse eingerissen, wo er in ihr gezerrt. Sonst nichts, keine Spur mehr von der Liebe, die er früher in ihren Augen, im halb geöffneten Mund gesehen. Er hätte gern Spuren hinterlassen bei ihr, in ihr, Spuren von Freude, nicht diese. Sie so ganz ungerührt jetzt. Sie rückte die Bluse zurecht, sie strich sich das Blut vom Kinn, sie leckte es vom Finger und da packte ihn Wut. Wie konnte sie Nein sagen? Er hatte das nicht gewollt, nicht so. Aber sie, es ging ja nicht anders. Und plötzlich stand er. Und stand vor der Tür. Er würde es ihr einprügeln. Er war nicht, niemand. Immer sollte sie sich erinnern an ihn, der sie liebte, den sie nicht locken konnte und dann abweisen. Und er schlug zu, schlug bleibende Spuren. Gebrochenes Kinn, geplatzte Augenbraue. Es half nichts, half alles nichts. Sie schloss ja die Augen, sie schloss ihn aus. Er ließ sie liegen, besudelt, zerbrochen und ging.
Ihr seid immer noch im Lokalmagazin, gell? Und ich habe hier jetzt keinen Kjell Askildsen sitzen, berühmter Autor in Norwegen, sondern ich habe hier die Heide Köhler, Heidemarie Köhler aus Reutlingen. Und ich weiß nicht, ob dieser Text, den sie uns da gerade gelesen hat, überhaupt in einem offiziellen Organ mal veröffentlicht wurde.
Nein.
Also ich bin hin und weg. Ja, jetzt möchte ich dich doch fragen, was bedeutet dieser Text für dich? Oder ja, was steckt da dahinter?
Dahinter steckt erstmal dieser Impuls von außen. Das hieß Spuren. Zu Spuren sollten wir schreiben. Das war tatsächlich in dem Fall sogar so, dass ich das Stichwort eingebracht hatte. Aber ich habe mir inzwischen abgewöhnt, und das freut mich auch sehr, dass ich mir das abgewöhnen konnte, mir vorher dann zu überlegen, ach, Spuren, was schreibst du denn dann dazu? Ich hatte wirklich keinen Plan. Dann das Stichwort Spuren, und es ging los damit, dass ich plötzlich so eine Figur hatte, der sagt, geh nicht. Weil er spürt, dass sie ihm entgleitet. Und dann wurde es plötzlich gewalttätig. Also ich merkte, dass die Gewalt auch schon passiert ist und dass es ihm eigentlich leid tut. Aber das kann er ja nicht zeigen. Und er ist im Grunde ist er verzweifelt und hilflos und alleingelassen, wie ein kleines Kind eigentlich. Und diese Erfahrung löst er eben auch wie ein jähzorniges Kind. Er löst sie nicht erwachsen. Und ich habe mich da so reingeschrieben in dieses, wie sich auflöst dann auch, dass er sie dann wirklich nochmal zusammenprügelt und dann geht und liegen lässt und sich dann einredet. Es ist ja, ich konnte ja gar nichts anderes machen, weil sie hat mich ja ausgesperrt. Also sie hat mich ausgeschlossen. Sie macht die Augen zu, ich bin nicht mehr da für sie. Und das muss er ihr einprügeln. Ich finde das grauenhaft natürlich. Also ich habe sowas selber nie erlebt, selber nicht gemacht und bin auch nie so behandelt worden. Aber in dem Text ist es plötzlich einfach so entstanden, ungeplant.
Ich hatte so das Gefühl, dass es auch das genau beschreibt. Ich konnte mir gut vorstellen, dass es so tatsächlich auch abläuft.
Dass jemand, der zuschlägt, tatsächlich diese Hilflosigkeit und Verzweiflung in sich hat, das glaube ich. Ja, das glaube ich ganz stark natürlich.
Und dass es eben ein Verhaltensmuster ist, das Männern eher beigebracht wird, dass sie sich durchsetzen müssen, notfalls mit Gewalt.
Ja.
Und das schlägt dann dadurch in dem Moment, wo sie hilflos werden.
Ja, ja.
Mhm. Wow.
Ich habe versucht, mich da rein zu versetzen. Ich gehe oft auf Figuren in Texten, weil ich eben da schon von meiner Theatererfahrung und vom Einfühlen in Figuren herkomme. Die habe ich ja auch versucht, mit eigenen Gefühlen zu erfüllen, um sie auf die Bühne zu bringen und darzustellen. Und so versuche ich es heute in den Texten, die ich schreibe, eben auch.
Es ist faszinierend, wenn man sich einfühlt, was man alles für emotionale Verstrickungen nachvollziehen kann.
Ja.
Wahnsinn. Aber du selber hattest solche Gewalterfahrungen nicht?
Nein, überhaupt nicht, nein.
Du hast vorher was angedeutet mit der Ehe deiner Eltern?
Ja, meine Eltern haben sich später auch scheiden lassen, da war ich dann allerdings schon 17.
Okay, das heißt, als der Bruch kam, warst du schon auf dem Absprung ins eigene Leben?
Fast, ich war 1,5 Jahre vom Abi und
ja.
Ja, aber der Bruch ist eben dann erst passiert, der war halt lange da, der Riss zwischen den beiden. Und insofern war das natürlich auch nicht so idyllisch, das ist klar.
Das heißt, dass du vielleicht auch feine Antennen entwickelt hast für Situationen, wo irgendwas nicht mehr so harmonisch läuft, wo das aber als Strömung im Untergrund ist.
Ja. Das ist das, was mich auch wirklich besonders interessiert tatsächlich, also was so hinter der Oberfläche läuft. Mhm.
Ja. Hast du uns da noch ein Beispiel?
Ja, ich hätte überhaupt tatsächlich doch noch einen kleinen Text aus dem Café, eine Ehegeschichte, insofern denke ich jetzt ganz. Da war das Stichwort Geräusche. Geräusche vermisse ich manchmal. Als ich immer häufiger nachfragen musste, was Hermann sagte, da dachte ich zuerst, er fängt an zu nuscheln. Kann er nicht mehr so, mit den Zähnen oder was? Dann hatte ich das Gefühl, er macht das absichtlich. Er spricht so leise, dass ich ihn nicht verstehen kann, weil er mich ärgern will. Ich habe ihm ja auch mal einen Löffel Zucker zu viel in Kaffee morgens, wenn ich nachts immer wieder aufgewacht bin, weil er so laut geschnarcht hat. Das ist dann besser geworden mit dem Schnarchen. Das heißt, dann ja ohne. Und das mit dem Zucker zu viel musste ich dann natürlich auch nicht mehr. Wegen dem Schnarchen, da war ich richtig dankbar. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es mir gar nicht fehlt, wenn ich nicht höre, was er sagt. Im Gegenteil. Kein Meckern über das Wetter, die Politiker, das Essen, das ich koche und schlecht gebügelte Hemden. Und Hermann ist es bisher nicht aufgefallen, dass ich jetzt nur noch in einigermaßen regelmäßigen Abständen ja, ja und nein, nein sage und manchmal, wenn du meinst oder in Ordnung, Hermann. Jedenfalls hat er sich darüber noch nicht beschwert. Jedenfalls habe ich es nicht gehört. Wir führen also inzwischen eine harmonische Ehe. Himmlisch ruhig, besser denn je. Aber Geräusche vermisse ich manchmal. Musik ja nicht, Hermanns Volksmusik und so. Aber manche Geräusche. Wenn das Wasser in der Kaffeemaschine durchläuft und mir das Aroma in die Nase steigt, dann versuche ich mir vorzustellen, wie das blubbert. Auch das Summen und Rauschen der Spülmaschine mochte ich gern, wie sie da die Arbeit für mich gemacht hat. Macht sie natürlich noch immer, bloß kann ich ihr nicht mehr zuhören dabei. Aber immer, wenn Hermann den Mund aufmacht, dann bin ich glücklich heutzutage. Nur Geräusche vermisse ich ab und zu.
Ja, haha, die Träume. Und sie spricht ja gerade, dass sie da die Nacht ihres Lebens erlebt.
Ja.
Du bist 63.
Ja, demnächst.
Und ich war völlig geplättet, als ich das gehört habe. Und du hast zu mir gesagt, man muss denn halt das machen, was einem Spaß macht, immer mehr.
Ja.
Und dass du das immer mehr machst.
Ich habe das Glück. Mein Sohn ist jetzt auch langsam erwachsen, den ich ja sehr spät bekommen habe, ein später Wunschsohn, Wunschkind. Und ich habe dann das Glück, dass ich wirklich sehr viele Dinge tun kann, die mir Freude machen. Also ich kann wirklich viele Sachen ausleben, viele Aspekte auch.
Was denn alles?
Einerseits die Schreiberei, das mache ich eben im Schreiben im Café. Ich treffe mich mit einer anderen Gruppe eben auch, wo wir regelmäßig Textkritik machen. Ich habe öfter schon Lesungen veranstaltet, wo ich einen Teil meiner alten Schauspielerei eben dann auch wieder einbringen und ausleben kann auf dem Gebiet. Und dann stricke ich wahnsinnig gern zum Beispiel und mache das dann auch manchmal mit anderen Leuten zusammen. Und ja.
Wie ist denn das?
Buchbinden, Bücher selber gestalten, das tue ich auch.
Könntest du ja eigentlich auch dein Buch dann selber irgendwie...
Habe ich gemacht, habe ich sogar dabei.
Ah.
Ja, hier habe ich zwei Exemplare von Romanen, die ich geschrieben habe, die bis jetzt nicht veröffentlicht sind. Ich plan allerdings die dann wirklich, wenn ich sie vollständig überarbeitet habe, sodass ich denke, die sind für mich wirklich fertig. Veränderungen oder Korrekturen gibt es immer noch natürlich, aber das plane ich schon, die dann mal Verlagen anzubieten.
Das heißt, ihr da draußen, ihr könnt diese Texte auch kaufen bei der Heidemarie, oder?
Oh, da sitze ich an einem Buch ungefähr 3 Stunden Arbeit. Und wenn man das nur mit 10 Euro zum Beispiel pro Stunde anrechnet, dann ist das alleine für die Binderarbeit und das Material, ist das schon ein Haufen Geld. Nee, das kann ich gar nicht machen.
Gar nicht.
Das kriegen gute Freunde so zu Weihnachten. Ja.
Jetzt weiß ich gar nicht, was. Das ist so viel. eigentlich wollte ich gerne fragen, wie du so jetzt dein Leben siehst, wenn du so zurückblickst, weil du hast gesagt, ich habe mir erstmal einen anderen Traum erfüllt. Also als Kind hast du immer gesagt, wenn ich groß bin, dann werde ich Kinderbücher machen. Und dann hast du, als du dann groß geworden bist, hast du dir einen anderen Traum erfüllt. Dann bist du Schauspielerin geworden. Ja. Das ist ja eigentlich gar nicht so einfach. Ich meine, man muss ja erstmal angenommen werden bei der Schauspielschule und all das.
Ja, und dann ein Engagement finden. Die Schauspielerei hat mich deshalb angesprochen, als ich als Kind im Theater war und gesehen habe, da stehen Leute auf der Bühne, denen hören die Leute zu, die sind still und hören zu, was die zu sagen haben und die können ihre Gefühle ausdrücken. Diese zwei Dinge waren es, die mich so angesprochen haben, dass das dann der noch näherliegende Traum war, den ich dann auch verwirklicht habe.
Also einmal die Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja. Ernst genommen zu werden
und das Innere ausdrücken zu können.
Ja.
Wie war das dann im Beruf? Was fandest du denn da, als du ihn denn ausgeübt hast, diesen Beruf?
Also es ging sehr unterschiedlich zu für mich. Manchmal, wenn es Figuren waren, die mir wichtig geworden sind, wenn ich das geschafft habe, sie mir so nahe zu bringen, dass ich sie nachvollziehen konnte und mir wichtig, egal ob es positive Figuren waren oder schwierige oder so, dann war mein Engagement voll da. Und dann haben mir die Leute auch gesagt, dass das also sehr ausdrucksvoll gewesen sei. Aber es gab eben auch manchmal Figuren, und das gebe ich dann oft zu, wo ich als Schauspielerin irgendwie eher blass geblieben bin und wo ich mich dann auch nicht wohlfühlte. Und deshalb habe ich dann den Beruf schlussendlich auch an den Nagel gehängt.
Was hast du dann, wann war das?
Das war Mitte der 70, nein, in den 80ern, irgendwann. Und dann habe ich erstmal eine Auszeit genommen und habe versucht, mich neu zu orientieren, habe dann auch geschafft, irgendwie in der Fabrik, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung, sagt man dann immer. Aber es ist auch wirklich so, ganz andere Leute kennengelernt, die ich sonst nie, mit denen ich sonst nie in Berührung gekommen wäre, also so nah jedenfalls. Und dann habe ich aber doch wieder gemerkt, dass mein Gefühl da so zum Theater oder zu dieser Art, sich auszudrücken oder so hinging. Dann habe ich eine Fortbildung wieder gemacht, um wieder einzusteigen, also für Bühnenleute, mit Gesang, mit Tanz, mit Rollenstudium und allem, Körpertraining. Es war wunderbar, das war eine wunderbare Zeit, ungefähr ein Jahr. Und dann habe ich auch noch mal ein Engagement gehabt. Da habe ich erstaunlicherweise in demselben Stück, das damals am LTT mein allererstes gewesen war, nämlich Herr Puntila und sein Knecht Matti von Brecht. Da habe ich damals das Stubenmädchen gespielt als erste Rolle. Und meine letzte Rolle war in Herr Puntila und sein Knecht Matti von Brecht. Die Rolle, die ich damals so spannend fand, nämlich die Telefonistin. Der Herr Puntila hat Bräute. Der verlobt sich im besoffenen Zustand, also so mit den Frauen im Dorf. Und die Telefonistin, die hat mich fasziniert damals schon. Und die habe ich dann das allerletzte gespielt. Und dann war ich nämlich schon schwanger und dann habe ich aufgehört. Und Familie und Kind und so.
Das klingt ja wunderbar. Das klingt ja nach ganz vielen Träumen, die du verwirklichen konntest.
Ja, einerseits schon. Und andere musste ich eben abschreiben, wie jeder.
Was hast du abschreiben müssen?
Na eben, also vielleicht hätte ich mir vorgestellt, ich hatte keine so genaue Vorstellung von meiner Karriere als Schauspielerin an Filmen oder so, das habe ich gar nicht groß gedacht damals oder Fernsehen, aber das hätte ja vielleicht auch werden können. Also Barbara Sukowa zum Beispiel war mit mir auf der Schauspielschule. Die kenne ich von da. Die hat große, große deutsche Filmfrau. Ja, und Bühnenschauspielerin, die hat bei Fassbinder gespielt und hat also ganz große Filme gemacht. Ja.
Ach, wer weiß, worin das Glück letztendlich besteht.
Ja, für mich besteht es darin, das zu sehen, was ich im Moment habe und damit umzugehen und das auch ja, möglichst deutlich zu machen, mir und anderen.
Hast du uns noch einen Text?
Ja, ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich dann auch Romane geschrieben habe. Und der erste, den ich angefangen habe, der heißt Something Inside. Das ist ein Zitat aus einem Beatles-Song.
Ah, den könnten wir, sagen wir mal, noch zur Einstimmung die Musik spielen. Ich muss gestehen, ich bin schon ganz traus. Wie viele Lieder haben wir denn bislang gespielt?
Vier? Nee, das ist die haben wir schon gespielt, Ach so, Something Inside meinst du? Die habe ich auf einer anderen hier dabei, tatsächlich. Home. She's Leaving Home. Genau, das ist der Song, aus dem das Zitat stammt. Das Zitat heißt Something Inside, that was always a night for so many years. Und das ist das Thema dieses Romans auch.
So. Und jetzt habe ich nicht geguckt, welche Nummer ist das?
Das ist nur das eine da drauf.
Nur das eine?
Ja.
Dann ziehe ich das jetzt mal hoch,
ja.
Und dann liest du aus deinem Roman.
Ja.
Ja, jetzt der Text zur Musik.
Ja, ich muss geschwind vorher erklären, Marie ist die Hauptfigur und Marie hat einen Konflikt mit ihrem Mann und ist ihm davongelaufen. Sie ist auf einer Reise jetzt und hat bei ihrer Schwägerin Manu Unterschlupf gefunden und hat jetzt plötzlich den Verdacht geschöpft, dass Manu mit dem Lou, Maries Mann, zusammen sie bespitzelt, um sie irgendwie, weil sie Angst, also sie hat Angst, dass die sie für verrückt halten und einliefern wollen. Und da kommen eben Erinnerungen an ihre Mutter wieder hoch. Sie hat damals in Tübingen mit ihrer Mutter gelebt und die Mutter war bipolar gestört und also sehr schwierig. Und als Marie 12 war, ist die Mutter in die Psychiatrie gekommen und hat sich dann auch umgebracht. Das ist alles, was sie sehr, was sie die ganze Zeit verdrängt hat. Und jetzt kommt das alles hoch und sie weiß, dass der Lou das nicht will. Der ist so einer, der lieber eben so das Leben lebt, wie es gerade ist und alles eben lieber aussperrt.
Also zwei Dinge aus dem She's Leaving Home and Something Inside That Was Always Denied.
Ja, genau. Das war always denied for so many years, wirklich. Sie hat sich nie an ihre Mutter erinnert und an erinnern dürfen, auch weil sie Schuldgefühle hat. Gut, jetzt erinnert sie sich. Zwei Pfleger, eine Spritze, kommen Sie mit, Frau Gundermann. Und Greta rührte sich nicht, wehrte sich nicht, jetzt nicht mehr. Sie wusste, es hatte keinen Sinn, es war vorbei. Sie sah Marie an, nur kurz, sah weg, ließ sich aus dem Auto helfen, sie war fort. Greta hinter Mauern, hinter abgeschlossenen Türen. Greta, die ihr Haus nicht abschloss, die im Sommer am liebsten draußen schlief. »Du bist unvernünftig«, sagte Marianne oft, »hast du keine Angst?« Aber nein, Greta fürchtete sich nur davor, wieder festgehalten zu werden. Marie konnte sich das weiße Gefängnis nicht vorstellen und warum sollte man ihre Mutter einsperren? »Die brauchen keinen Grund, Prinzessin. Es genügt schon, dass du anders bist. Sie verstehen dich nicht und dann sperren sie dich weg, damit sie dich nicht mehr sehen müssen. Sie sind neidisch, verstehst du? Weil sie selbst so langweilig sind.« Greta sah wohl, wie erschrocken Marie war. »Keine Angst, Prinzessin, wir passen aufeinander auf, nicht wahr? Wir führen sie an der Nase herum, wir zwei. Die kriegen uns nicht, sie holen dich nicht weg. Du gehörst zu mir.« Warum sagte Greta das immer wieder? Immer wieder musste sie davon sprechen, als wollte sie nicht nur Marie beruhigen, sondern auch sich selbst. Und Marie wusste, dass sie mithelfen musste, damit es möglich blieb, das Normale, das Allernatürlichste, dass eine Tochter mit ihrer Mutter zusammen war. Sie passte auf, dass sie sich nur ja nicht verplapperte, nichts vom Gartenhaus, von Grillfesten, von Nächten auf der Veranda ausplauderte. Sie gab die Deckadresse in der Haaggasse an, Mariannes Wohnung, und behielt das wirkliche Leben, das Heimliche, für sich. Jetzt, wo Marie abgehauen ist von Manu, will sie nach Tübingen fahren. Da hat sie eben mit ihrer Mutter gelebt. Sicher, sie will weg von Manu und von Lou. Sicher wollen die beiden nur ihr Bestes. »Mein Bestes!« schrie Greta. »Ich glaube, ich höre nicht richtig. Jetzt gehörst du also auch zu denen. Raus! Ich will dich hier nicht mehr sehen!« Marianne beugte sich zu Marie hinunter, die starr auf ihrem Bett saß und die Szene beobachtete. »Mach dir keine allzu großen Sorgen«, sagte Marianne, »ich komme morgen wieder.« Sie ging. »Ich denke morgen noch genauso wie heute«, rief Greta ihr hinterher. Sie blieb stehen, bis sich ihr Atem allmählich beruhigte. Dann setzte sie sich zu ihrer Tochter, die nicht wagte, sich zu rühren. »Merk dir das. Wenn sie sagen, dass sie dein Bestes wollen, dann kannst du das ruhig glauben. Es ist die Wahrheit. Sie meinen es nur ein bisschen anders. Es sind Räuber. Sie wollen dir nämlich das Beste nehmen, was du hast, deine Freiheit und dein eigenes Denken und Fühlen. Nimm dich in Acht vor Leuten, die dein Bestes wollen.« »Nein, Marie wird sich nicht erwischen lassen und deshalb schnell jetzt zum Schalter und eine Fahrkarte nach Tübingen gekauft. Nein, nicht zurück, einfach bitte.«
Also Heidi, ich bin hin und weg von deinen Figuren. Ich habe das Gefühl, da tut sich eine ganze Welt auf, wenn man dir zuhört. Und was jetzt in dieser kurzen Sequenz alles drin war, diese Geschichte von dem Verrücktsein, ja, was ja einerseits schon auch eine Krankheit ist, also auch mit Schmerz verbunden, aber irgendwie ist da auch so eine Sehnsucht nach Freiheit und nach Kreativität und nach, ja, eigengestalterischer Kraft fürs Leben. Habe ich da rausgespürt?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass auch von mir, dass ich das oft interessant finde, wenn Leute nicht ganz so ticken, wie man das im Alltag so tut und eben ein bisschen nach rechts oder links ausschlagen. Das Problem ist bei dieser Mutter in dem Text, dass die wirklich bipolar gestört ist und zu sehr
also nach manisch rechts, depressiv.
Ja, genau. Und ja, so nannte man das damals, heute nennt man das bipolar gestört.
Aha, aber ich bin, okay.
Ja, das ist dasselbe tatsächlich. Und damals, ist der Roman spielt, die Marie ist 83, 12 Jahre alt, als die Mutter sich umbringt. Und da war es auch noch nicht so weit entwickelt mit der Medikation wie heute. Und die Greta ist eben, das kommt im Roman auch irgendwann vor, als Jugendliche von ihren Eltern dann mal in die Psychiatrie abgeschoben worden, weil sie eben nicht passte. Und das ist eben ihre große Angst, wieder eingesperrt zu werden. Das will sie nicht. Und sie hat so einen Freundeskreis um sich, die sie immer ganz toll finden, wenn sie gut drauf ist. Und wenn sie eben abstürzt, dann sind gerade mal noch zwei Freunde da und die 12, am Schluss dann 12-jährige Tochter, die damit völlig überlastet ist.
Mhm. Und dieser Roman geht um dieses Leben dieser Tochter, die sich nach Jahren damit auseinandersetzt.
Ja. Die ist jetzt 33 und so alt, wie ihre Mutter war, als sie sich umgebracht hat. Sie sieht auch sehr ähnlich aus wie ihre Mutter und sieht praktisch im Spiegel jetzt ihre Mutter. Und hat ein äußerer Anlass ist, dass ihr Mann Lou vor ihren Augen in der Silvesternacht eine andere Frau umarmt hat, so zu, ja, um ein gutes neues Jahr zu wünschen. Und sie flippt völlig aus vor Eifersucht, weil sie sich so ausgesperrt fühlt und erinnert sich an eine Szene, als sie 12 war, wo sie sich von ihrer Mutter auch so absolut nicht mehr mitgenommen gefühlt hat. Und wo sie ihr hinterhergerannt ist, weil die Mutter eigentlich eben dem Mann, der abgehauen ist, weil er mit ihrer Krankheit nicht klarkam, die Mutter wollte nur den Mann und hat das Kind völlig ignoriert. Und das Kind hat dann irgendwann auch dieses Gefühl, ach, soll sie doch jetzt überfahren werden, dann ist es endlich vorbei. Und das ist eben dann leider passiert und das Kind fühlt sich natürlich schuldig, ihr Leben lang.
Wie kommst du auf solche Themen?
Das hat sich alles so entwickelt. Ich schreibe meistens von einer Figur her. Es geht los mit einer Figur in einer Situation. Ich hatte als allererste Situation vor Augen, wie an einem heißen, heißen Sommertag, das war der Jahrhundertsommer 83, auf einer Veranda eine Frau sitzt und wartet. Und jemand anders weiß nicht, worauf die eigentlich wartet. Und es wird unerträglich und der Schweiß trieft und die Frau bewegt sich kaum und der Schatten wandert und so, das war meine Ausgangssituation. Und dann habe ich langsam die Tochter dazu gebaut, die das eben beobachtet hat. Erst dachte ich, das wird die Geschichte der Mutter. Und die kommt eben nur so weit rein, wie sie das Leben der Tochter beeinflusst hat jetzt. So hat sich eins zum anderen ergeben.
Was ist es, diese Dynamik, was dich fasziniert, dieser Figuren, dieser Drang nach Freiheit? Oder was ist es?
Ja. Ja, und dieses nicht so sein müssen, wie eben alle sind. Diese Frau Greta, die hat eben auch diese zwei Freunde zumindest, die im Grunde leider nicht eingreifen, die sie nur unterstützen. Für das Kind leider. Aber die haben eben so ein bisschen so das Gefühl, auch die Greta, die lebt was aus. Das ist fast wie früher ja auch der Narr oft als heilig gesehen wurde, der eben auch Freiheiten hatte, die die anderen nicht haben. Und eine Reinheit auf eine Art, weil er nichts kontrolliert. Der nimmt kein Blatt vor den Mund, der lügt nicht. Und das tut diese Greta eben auch nicht. Die ist so impulsiv und spontan, zu sehr eigentlich. Aber das sehen die nicht. Die verherrlichen das irgendwie. Also, und leiden tut das Kind.
Also so ein Counterpart gegen eine Gesellschaft, die alles zu sehr glatt bügelt.
Ja. Ja.
Und Schweigen deckt über alles, was dieser geraden Linie zuwiderläuft?
Ja, schweigen oder glattbügeln, einsperren. Ja.
Es klingt alles sehr dramatisch. Also dein eigenes Leben scheint mir, nach dem, was du mir erzählst, immer mehr in diese Freiheit geführt zu haben und auch in die Erfüllung verschiedener Wünsche.
Ja, stimmt. Zum Teil ist es eine innere Freiheit, ja, und viele Wünsche habe ich mir erfüllen können, das stimmt.
Bist du es in deinen Büchern, finden die Figuren auch zu einer Freiheit? Oder?
Die, die Auflösung dieser Geschichte dann ist tatsächlich, dass Marie es zumindest jetzt aussteigt aus ihrer Ehe, weil sie sieht, dass sie da festgelegt wird auf die Marie, die immer so war und die eben das Dunkle leugnen soll. Mhm. Das kann sie nicht mehr.
Das ist, ich habe neulich bei diesem, hätte einen, vielleicht kriegen wir den noch, einen Dichter interviewen sollen, der sehr düster ist.
Ja.
Und ich selber lese eigentlich nicht so gern so düstere Sachen. Ich möchte immer was haben, wo man eine Lösung findet, weil ich in meinem Leben zu viele Situationen gekannt habe, wo ich keine Lösung dafür gefunden habe. Mhm. Und für mich war das dann immer, ich musste die durchhalten oder ich hätte mich umbringen müssen, weil mir keine Lösung einfiel. Also musste ich es durchhalten, bis ich irgendwie was anderes gefunden habe. Deswegen liebe ich eher Geschichten, die ins Positive gehen. Und ich habe mir dann gefragt, warum so düster? Und dann kam der Gedanke, eben darum, weil das Düstere so oft tabuisiert und verdrängt wird, dass diese Schriftsteller dem Düsteren einen Platz geben. Und dass da wahrscheinlich viele Menschen dankbar sind, dass das.
Ich denke auch, man fühlt sich wiedererkannt, wenn man manchmal Texte liest, in denen Figuren Also mir geht es auch manchmal so, wenn ich ein Buch lese, dass ein Autor das ausgedrückt hat, wo ich dachte, so ist es, aber genau so habe ich mir das noch nie klar gemacht. Und das ist ein Erkennungseffekt, der durchaus positiv ist.
Beim Stichwort positiv. Du hast aber auch fröhliche Texte.
Ja, ich habe auch leichteres.
Vielleicht hören wir zum Schluss. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, muss ich sagen. Noch ein bisschen was Fröhliches.
Genau. Ich würde gerne einen Text lesen, der heißt Gnadenlos Azzurro. Gut. Gnadenlos Azzurro. Es war Destino. Es musste so sein. Nach dem dritten Italienisch-Termin entwickelte Julia ein so leichtes, ein südliches Sommergefühl, dass sie kurzerhand beschloss, erst nachmittags ins Büro zu gehen. Gelobt sei die Gleitzeit. Und vorher ein Eis zu essen. Als Eröffnung der schöneren Saison und um dem Nieselregen zu trotzen, lümmelte sie sich in das schokoladenbraun gepolsterte Plastiksofa und entschied sich für einen großen Eisbecher. Pistachio, Stracciatella und Vanilla. Alles in ihrem schönsten neuen Italienisch bestellt bei dem schwarzgelockten Kellner, den das Schildchen als Luigi auswies und der ihr vielsagend zulächelte. Si, Signora, va bene. Die Stimme kribbelte ihr Rückgrat hinunter, verhieß die Wärme der italienischen Sonne, verhieß Sommer und blauen Himmel. Und als Luigi nun auch noch mitsang, Azzurro, da fühlte sie sich fast wie verreist. Am nächsten Abend saß sie mit Luigi im Ristorante seines Zio Antonio und Cugina Maria servierte Pizza alla casa. Schon 6 Wochen später fuhr Giulia. »Das ist fast mein Name, hast du nur eine A mehr«, sagte Luigi, »mit ihrem Liebsten nach Italia.« Ach, der tristen grauen Stadt entrinnen, den italienischen Himmel über sich und Luigis Hand in ihrer. An ihrem Ohr seinen Mund, der ihr italienischen Wohllaut zuflüsterte. Occhi azzurri, mia bionda, Giulia. La Familia empfing sie mit offenen Armen. La Mamma, la Zia, i Cugini, la Cugina Stefania. Giulia fühlte sich benvenuta, willkommen, gut angekommen. Doch ihre Pläne von Vormittagen am Strand mit Luigi, von seinen warmen braunen Händen, die ihren Rücken eincremten, vom Eintauchen ins türkisfarbene Mediterraneo, zerplatzten schon am ersten Morgen. Luigi strebte nicht zum Strand, sondern auf die Piazza, wo er mit den Cugini und anderen Ragazzi Kaffee trank. Alle diskutierten in atemberaubendem Tempo. Es schien um etwas namens Calcio zu gehen. Und das Wort blau fiel immer wieder, auf Italienisch natürlich, azzurri. Warum im Plural? Die blauen Himmel? Die Meere? Am späten Nachmittag, endlich, verstand Giulia. Luigi und die anderen gingen in die Bar dello Sport und sahen das Spiel Italia gegen Spagna. Gli azzurri, also die blau gekleideten Nationalspieler. Ausgerechnet Fußball. Calcio. Wie konnte etwas so Ödes, auf Italienisch so hübsch klingen? Bis zum nächsten Spiel war es einige Tage hin und sie hoffte auf Ferien mit Luigi. Aber die Ragazzi waren professionelle Fans, auch wenn ihre Mannschaft nicht spielte. Zukünftige oder mögliche Gegner wurden begutachtet und bewertet, Prognosen wurden gestellt, Wetten abgeschlossen. Die ganze Welt drehte sich um den Ball und Giulia fühlte sich überflüssig. Allein am Strand langweilte sie sich und holte sich einen heftigen Sonnenbrand, denn nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch der italienische Himmel war gnadenlos azzurro. Keine Wolke, nirgends ein bisschen Schatten. Stefania, die Cugina, schien als einzige zu bemerken, wie enttäuscht Giulia war. Stefania kümmerte sich auch nicht um den Calcio und winkte Giulia eines Abends zu sich. Sie sprach kopfschüttelnd von den Ragazzi und der Bar und zog Giulia einfach mit sich. Es ging in eine andere Bar, eine, in der kein Televisione lief, sondern Musik, in der die Männer nicht auf den Bildschirm starrten, sondern den Blick der unbekannten blonden Frau zu erhaschen versuchten, nicht Besessene, die wahren Italiener. Während Luigi seine Azzurri anfeuerte, die im fernen Polonia gegen Kroatia spielten, spiegelte Giulia sich in Francos braunen Augen. Sie ging zwar mit Stefania zurück zum Haus der Familie, aber schon am nächsten Morgen war sie wieder mit Franco verabredet. Una brioche, un café, unter einem Sonnenschirm, darüber der italienische Himmel, mit dem Franco nun ihre Augen verglich. Occhi azzurri come il cielo. Nicht schon wieder azzurro, sie floh. Noch am selben Abend brachte Stefania sie zur Stazione und Giulia fuhr zurück nach Deutschland, das auch im Fußballfieber war. Für den Rest ihrer Urlaubstage lud sie ihre Freundin Caro in ein winziges Strandhäuschen in Dänemark ein. Nach der Rückkehr brach sie den Italienischkurs ab und informierte sich über Segeln. In einem Boot auf der Ostsee könnte sie dem Blau noch mal eine Chance geben. Und dem weißblonden Anders aus Kopenhagen.
Das war das Lokalmagazin am Montag, den 25. Juli, mit Elvira Stöcher, 2 Sophien und Heidemarie Köhler, der Autorin aus Reutlingen. Viel Spaß weiter auf der Wüstenwelle.